ARD.
Die Kehrtwende der Regierung Trump in der Ukraine-Politik ist nun auch bei den Vereinten Nationen angekommen.
Der Kreml will europäische Friedenstruppen in der Ukraine nicht akzeptieren.
Wie geht es den Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, heute? Hier gibt es gleich eine Reportage darüber.
Und die Vereinten Nationen ziehen eine Zwischenbilanz zu den Auswirkungen des Krieges im Gazastreifen auf die dortige Gesundheitsversorgung.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und mit mir im Studio heute ist Karen Busch aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Ja, in der Ukraine-Politik, da werden die Gräben zwischen den USA und Europa immer deutlicher. Das hat sich bei den Vereinten Nationen in New York gezeigt. Inwiefern denn, Karen?
Ja, zwei Abstimmungen hat es gegeben. Die UN-Vollversammlung hat erst eine russlandkritische Resolution beschlossen. Dann hat aber der UN-Sicherheitsrat gestern am späten Abend eine russlandfreundliche Gegenresolution der USA angenommen. Und wir fragen jetzt mal unseren New York-Korrespondenten Martin Ganselmeier, wie er das einschätzt. Ist die Unterstützung für die Ukraine bei den Vereinten Nationen jetzt eingebrochen?
Nein, jedenfalls nicht in der UN-Vollversammlung, in der alle 193 Mitgliedsländer vertreten sind. Da hat die Ukraine mit Unterstützung der EU-Staaten, Großbritanniens und Kanadas sogar einen diplomatischen Erfolg erzielt. Obwohl es eine konkurrierende, russlandfreundlichere US-Resolution gab, haben dann doch 93 Staaten für die Resolution der Ukraine gestimmt. Und wenn man die Enthaltungen abzieht, war das die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Das sind zwar deutlich weniger Länder als in den vergangenen Jahren, die sich für die Ukraine ausgesprochen haben, aber deutlich mehr als angesichts der Trumpschen Kehrtwende befürchtet worden war. Die Trump-Regierung hat sogar eine weitere diplomatische Schlappe erlitten. Ihre eigene Resolution wurde auf Antrag Frankreichs um einen Hinweis auf den Aggressor Russland ergänzt. Peinlich, dass die USA bei dieser Abstimmung gemeinsam mit Russland, Belarus und Nordkorea gegen Frankreich gestimmt haben.
Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich dann aber doch die kurze US-Resolution ohne Änderungen durchgesetzt. Wieso war denn im Sicherheitsrat die Stimmungslage so anders?
Im UN-Sicherheitsrat können die 5 Vetomächte Änderungsanträge verhindern. Die USA waren nach ihrer Schlappe in der Vollversammlung nicht bereit, Änderungen oder Ergänzungen an ihrer Resolution zu akzeptieren. Theoretisch hätten die beiden europäischen Vetomächte, Großbritannien und Frankreich, die US-Resolution auch im Sicherheitsrat scheitern lassen können. Aber das wäre dann wirklich eine extreme Maßnahme gewesen. Das hätte die Trump-Regierung dauerhaft verärgert. Und zeitgleich war ja Frankreichs Präsident Macron bei Trump im Weißen Haus und hat dort versucht, Schlimmeres in der Ukraine und in der Handelspolitik zu verhindern. Das war es Großbritannien und Frankreich einfach nicht wert, zumal sie seit 36 Jahren kein Veto mehr im Sicherheitsrat eingelegt haben.
Kann man also sagen, die Kehrtwende der Trump-Regierung in der Ukraine-Politik ist doch bei den Vereinten Nationen angekommen?
Eindeutig ja. Für mich gab es an diesem historischen Tag bei den Vereinten Nationen 2 wichtige Erkenntnisse. Erstens, aus der transatlantischen Partnerschaft in der Ukraine-Politik ist ein transatlantischer Graben geworden. Die USA ziehen ab sofort nicht mehr mit den Europäern an einem Strang, sondern mit Russland und China. Und die zweite wichtige Erkenntnis, vor allem die kleineren Länder sind beunruhigt, dass jetzt möglicherweise doch wieder Supermächte wie die USA, Russland und China über das Schicksal kleinerer Staaten entscheiden. Gerade deshalb haben die kleineren Länder in der Vollversammlung die Resolution der Ukraine und der EU-Länder unterstützt.
Also die Kehrtwende der Trump-Regierung in der Ukraine-Politik ist angekommen bei den Vereinten Nationen.
Ja, und wir haben ja auch gerade gehört, gleichzeitig hat sich der US-Präsident mit dem französischen Präsidenten getroffen, mit Emmanuel Macron. Und worum es bei den Gesprächen nun genau ging, darüber will Macron die europäischen Staats- und Regierungschefs morgen Vormittag informieren.
Genau, die wollen sich da per Videokonferenz zusammenschalten. Trump hatte ja am Rande dieses Treffens mit Macron auf jeden Fall gestern auch schon gesagt, dass Putin europäische Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren würde, also um einen möglichen Waffenstillstand dann abzusichern. Aber der Kreml sieht das doch offenbar anders. Heute hat sich dazu nämlich auch Kreml-Sprecher Peskow geäußert und der hat darauf verwiesen, dass Moskau das ablehnt. Es gebe eine Position des russischen Außenministers Lavrov dazu, hat Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge gesagt. Dem habe er nichts hinzuzufügen. Lavrov hatte in der vergangenen Woche gesagt, Friedenstruppen aus NATO-Ländern seien inakzeptabel.
Ja, das heißt, diese Diskussion, die bleibt also weiter. Der Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, der geht übrigens davon aus, dass neben den USA auch Russland ein großes Interesse an Verhandlungen hat, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Die Kollegen vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien, die haben heute mit ihm gesprochen und Ischinger meint, dass es einen echten Frieden nur dann geben kann, wenn die Europäer und die Ukrainer an diesen Verhandlungen beteiligt werden.
Ich glaube, dass diese Verhandlungen außerordentlich schwierig, langwierig und komplex werden und dass wir am Schluss erleben werden, dass die USA ohne die aktive Mitwirkung der Europäer und ohne insbesondere auch die aktive Mitwirkung der Ukraine mit Russland in dieser Frage nicht auf einen grünen Zweig kommen werden.
Und das ganze Interview mit Wolfgang Ischinger können Sie in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien hören. Da geht es dann unter anderem um mögliche Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Der dauert jetzt ja schon 3 Jahre. Und Karin, lass uns doch mal auf die Menschen schauen, die nach Norddeutschland geflüchtet sind. Mhm. Wie geht es Ihnen mittlerweile in Deutschland? Wie haben Sie sich eingelebt? Und können Sie sich vorstellen, eines Tages in Ihr Land zurückzukehren?
Ja, unsere Reporterin Sabine Hausherr hat versucht, Antworten auf solche Fragen, auf diese Fragen zu finden. Und sie hat eine Frau getroffen, die vor 3 Jahren nach Helmstedt in Niedersachsen gekommen ist, also kurz nach Kriegsausbruch.
An den Tag, an dem sie ihre Heimat verlassen musste, kann sich Irina Sasunova noch ganz genau erinnern. Alleine mit 3 Kindern, ohne ihren Mann, verließ sie Hals über Kopf ihre Wohnung in Kiew und machte sich auf den Weg nach Deutschland. Mitten in der Nacht erreichte sie die rettende Grenze.
Als wir die Grenze zu Rumänien überquert haben, es war 3 Uhr nachts, waren da Menschen, die uns Sandwiches angeboten haben und Wasser. Das hat so gut getan. Aber ich wusste in dem Moment auch, dass sich mein Leben grundlegend verändern wird.
It would be different. My life changes right now.
Ihr Ziel war Helmstedt in Niedersachsen. Dort lebt bis heute ihre Cousine. Zunächst kam sie bei ihr unter, doch schon nach einer Woche bekam sie von einer russischen Spätaussiedlerin deren eigene Wohnung angeboten. Voll ausgestattet mit Möbeln, selbst die Handtücher habe sie drin gelassen. Noch heute ist sie von so viel Menschlichkeit überwältigt.
In dem Moment, als wir so verloren und deprimiert waren, haben wir in Deutschland so viel Unterstützung erfahren, so viel Hilfe in Helmstedt bekommen. Das tat so gut. Die Erfahrung wird für immer zu den besten Erinnerungen in meinem Leben zählen.
This is my best memories in my life.
Doch mit 3 Kindern in Helmstedt neu zu starten, das sei alles andere als einfach gewesen, erzählt Irina Sasunova. Vor allem ihre heute 15-jährige Tochter Arina fühlt sich noch immer entwurzelt und einsam, tue sich schwer, neue Freundinnen zu finden. Das belaste sie am meisten, erzählt die 44-Jährige, auch weil sie weiß, dass es nie wieder sein wird wie vor dem Krieg.
Even if we go.
Selbst wenn wir morgen zurückgehen würden, wäre es nicht mehr dasselbe Leben, was wir vorher geführt haben. Der Krieg hat so viel verändert. Unsere Freunde, wenn sie überhaupt noch leben, sind überall verstreut. Sieht nicht danach aus, dass wir jemals zurückkehren können.
It looks like I will never go there.
Auch aus diesem Grund hat Irina Sasunova vor wenigen Wochen zusammen mit ihrem Mann ihre Wohnung in Kiew verkauft. Schränke, den Esstisch, die Kommode, sie hat alles drin gelassen. Nur ein paar selbstgemalte Bilder von ihren Kindern hat sie mitgenommen. Dass ihre Kinder ihr Zuhause nie wieder sehen werden, mache sie traurig. Aber die Lage in Kiew sei einfach zu gefährlich.
Den ganzen Tag fliegen Drohnen über einem und du kannst Soldaten hören, wie sie die abschießen. Einmal ist sogar eine Rakete über meinem Kopf geflogen, die flog sehr niedrig. Und dann erst realisiert man, dass es von einem Moment auf den anderen zu Ende sein kann. Das war so beängstigend.
Mittlerweile wohnt die Familie nicht mehr in Helmstedt, sondern in Wien, weil ihr Mann beruflich zwischen Österreich und der Ukraine pendeln muss. Und auch Irina hat vor einigen Wochen einen neuen Job bei einem Photovoltaikunternehmen gefunden. Zum ersten Mal in diesem Gespräch wirkt sie glücklich.
Es ist sehr gut, dass es ein Teilzeitjob ist. So kann ich ihn mit meinen 3 Kindern vereinbaren. Aber das Arbeiten lenkt mich ab und tut mir gut. Meine Familie unterstützt mich sehr dabei.
Keine Wohnung mehr in Kiew und ein neuer Job in Wien. Es scheint, als ob sich die Familie auf ein Leben in Österreich einrichtet. Zurückkehren werden sie nur, sagt sie, wenn die Ukraine ein freies Land bleibe. Ein Leben unter russischer Besatzung komme für sie nicht in Frage.
Und während in der Ukraine weiter gekämpft wird, gilt im Gazastreifen noch, muss man sagen, eine Waffenruhe. Auch wenn es gegenseitige Vorwürfe gibt, ob das Abkommen nun richtig eingehalten wird oder nicht. Und es gibt jetzt eine Zwischenbilanz, was die Kriegszerstörungen im Gesundheitswesen angeht. Von den Vereinten Nationen, Karin, wie sieht diese Zwischenbilanz denn aus?
Die ist ziemlich verheerend. Die Weltgesundheitsorganisation hat mitgeteilt, dass durch die Kämpfe und Angriffe zwischen Oktober 2023 und Oktober 2024 mehr als 770 medizinische Einrichtungen zerstört worden sind oder teilweise zerstört worden sind. Also große Schäden an Krankenhäusern und privaten Gesundheitseinrichtungen. Auch Apotheken, Zahnarztpraxen und Entbindungskliniken waren betroffen, heißt es. Die größten Zerstörungen dabei im Gazastreifen. Der wirtschaftliche Schaden wird auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Karin Busch aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.